Du bist nach rechts auf die Rebschlägerbahn gegangen, dann überquerst du die Straße und gehst auf der Seite, die an den Friedhof grenzt, weiter.
Nun kommt aber Paris, ein Sohn des Königs von Troja, ins Spiel und raubt Helena. Wie er meinte, zu Recht, denn er war davor den drei Göttinnen, Hera, Athene und Aphrodite, begegnet, die sich stritten, welche von ihnen die schönste sei. Sie bestimmten Paris, der natürlich auch sehr schön war, zum Schiedsrichter, und er sollte der schönsten unter ihnen den berühmten goldenen Apfel geben. Die Göttinnen bestachen ihn. Aphrodite verspricht ihm die schönste Frau der Welt. Die will Paris, und Aphrodite gewinnt. Als er später auf Reisen zu Menelaos kommt, entführt er Helena einfach. Achtung, seit wann sehen Männer Frauen als ihr Eigentum? Menelaos ist empört, aber Paris fühlt sich im Recht und gibt Helena nicht zurück. Also Krieg. Die Griechen sammeln sich unter Agamemnons Führung mit ihren Schiffen, um nach Troja aufzubrechen und Helena zurückzuholen. Aber sie können es nicht. Der Wind kommt aus der falschen Richtung. Das liegt, wie ein Seher herausfindet, daran, dass Agamemnon, der Angeber, eine weiße Hirschkuh, das heilige Tier der Göttin Artemis, getötet hat und auch noch behauptet, er schieße besser als Artemis. Zweiter Fehler, männliche Hybris. Agamemnon muss Artemis nun versöhnen, also lockt er seine Frau Klytämnestra und seine Tochter Iphigenie unter dem Vorwand, sie mit Achill, dem Superhelden der Griechen, zu verheiraten. Halt, seit wann verheiraten die Väter ihre Töchter? Außerdem stand Achill mehr auf Männer. Agamemnon opfert seine jungfräuliche Tochter Iphigenie der jungfräulichen Göttin Artemis für guten Wind. Das ist der erste Mord in dieser Familie. Das griechische Heer zieht los und kämpft 10 Jahre lang verlustreich und bitter, um dann mit dem billigen Trick des trojanischen Pferds zu siegen.
Lieber Hörer, liebe Hörerin, wir biegen gleich links in den alten Friedhof.
Klytämnestra wartet die 10 Jahre und bewahrt die Wut in ihrem Herzen. Als Agamemnon zurückkommt, ersticht sie ihn im Bad mit einem Messer. Der zweite Mord. Der mehr als jeder andere, als brutal, als blutrünstig, eben als Mord dargestellt wird. Der Sohn, Orest, kommt viel später zurück und ermordet nun seine Mutter, Klytämnestra. Der dritte Mord. Für Muttermord, das größte Verbrechen, hält der griechische mythische Kosmos die Erinnyen als Strafe bereit, Rachegöttinnen. Monster, quasi Personifizierung des schlechten Gewissens, die jeden in den Wahnsinn treiben.
Wir gehen auf den alten Friedhof, hinter die Kapelle und bleiben da stehen.
Aber nun kommt's. Athene schreitet ein. Athene, die aus dem Kopf ihres Vaters geborene Göttin, die vom Mann erdachte Frau. Sie spricht Orest frei. Voilà, das Vaterrecht ist installiert.
Und deshalb bist du also nach Mykene gefahren, damit der Geist Klytämnestras zu dir spricht?
Quatsch. Oder doch? Ich weiß nicht. Ich bin auch nach Kreta gefahren, mit einem Rucksack voll Bücher über die Frauen in der rätselhaften minoischen Kultur, hoffte dem näher zu kommen und landete zwischen Hotelanlagen, Diskos, Stränden. Selten war ich so fassungslos und wohl auch so naiv. Mein Reiseführer war ja Christa Wolfs Cassandra. Andere hatte ich nicht. Dass Menschen für Strandurlaub nach Kreta fahren, das wusste ich nicht. Ich habe dann auch am Strand gesessen und langsam akzeptiert, dass all diese Zeiten übereinander liegen, dass es das alles gleichzeitig gibt.
Wo wir gerade auf den Friedhof blickten, es gibt ja wohl keine Orte, die mehr mit Erinnern und Andenken zu tun haben als Friedhöfe. Die ältesten Bauten, die erhalten sind, sind Gräber. Menhire, Hügelgräber, Pyramiden.
Kann man sagen, dass das Andenken an die Gestorbenen der Anfang der Kultur ist? Das, was uns zu Menschen macht? Das Erinnern können? Das Festhalten von Erinnerung?
Das muss aber nicht so sein. Man kann auch auf einen Grabstein verzichten. In Indien werden die Leichen verbrannt und die Asche den Ganges hinuntergespült.
Oder die Parsen, die die Körper der Verstorbenen auf Türme legen, wo sie von Geiern gefressen werden. Da bleibt dann nichts.
Außer die Geier verlieren in der Luft ein Körperteil und es fällt auf die Straße. Soll oft genug passieren.
So werden alle sozialen Unterschiede aufgehoben. Während wir hier sehen können, wer sich ein großes Grab mit teuren Steinen leisten kann und wer nicht.
Für wen ist das wichtig? Für die Hinterbliebenen, dass sie einen Ort zum Trauern haben? Für die Nachwelt, damit sie sich erinnern kann? Für uns, die wir noch leben, weil wir dann unser Andenken gewahrt wissen? Ist das wichtig für mich, was die anderen über mich sagen, wenn ich tot bin? Ist es schlimm, wenn ich vergessen werde? Lieber Hörer, liebe Hörerin, wir lassen die Toten hinter uns, gehen zurück vor die Kapelle und dann nach links zur Kreuzung. Da überqueren wir an der Ampel die Stursallee und gehen weiter geradeaus.
Naja, wir haben ja Glück. Wir haben ja Kinder, die werden uns ja wohl nicht vergessen. Können die ja gar nicht. Wenn sie verstehen wollen, wer sie sind, werden sie ja immer auch über uns nachdenken müssen.
Stimmt das eigentlich? Muss man die Geschichte kennen, um das Jetzt zu verstehen? Kann ein Blick zurück nicht auch Flucht und Ablenkung vom Jetzt sein? Rückzug? Zeitverschwendung? Werden wir einfach nur alt und sentimental?
Nein. Ich fand es auch, als ich jung war, wichtig zu wissen, was davor war, wie sich die Dinge entwickelt haben. Auch wenn jede neue Erzählung eine Erfindung ist. Denn das Vergangene selbst ist ja vergangen. Ist endgültig weg. Wer ich als Kind, als junge Frau war, das weiß ich ja nicht mehr. Das konstruiere ich mir ja. Da erfinde ich mir eine Kontinuität, eine Identität. Vielleicht völlig überflüssig?
Liebe Hörerin, lieber Hörer, ehe wir uns jetzt vollständig in persönlicher Spekulation über die Konstruktion von Identitäten verlieren, gehen wir auf der Mühlenstraße an dem repräsentativen Landhaus vorbei, das der Kaufmann stur bauen ließ und in dem heute das Hospiz ist.
Ich finde es beruhigend und richtig, dass ein so ausgesprochen schönes Gebäude das Hospiz ist. Ich finde, alle Menschen sollten an einem schönen Ort sterben und Abschied nehmen.
Was macht diese klassische Schönheit eigentlich aus? Das Gleichgewicht? Die Harmonie? Die Ausgewogenheit der Formen und Maße?
Und hinter dem Hospiz biegen wir ein in den Christiansenpark. Ja genau, Christiansenpark. Das ist jetzt wieder der Christiansen, der sich oberhalb seines Stadtpalais am Holm hier üppige Gärten leisten konnte. Verdienen, verdienen, verdienen. Mit dem Zucker, der reingewaschen war von Blut und Schweiß und Tränen derer, die in der Karibik dafür gearbeitet haben.
Und trotzdem ist es schön hier. Das atmet die Zeit Goethes und des Humanismus, des Humboldtschen Bildungsideals, all dessen, was uns klassisch erscheint, indem wir eine Blüte unserer Zivilisation sehen. Das war die Zeit der Erklärung der Menschenrechte, auf die wir immer noch so stolz sind, aus der wir unser Gefühl von Überlegenheit ziehen und völlig übersehen, dass diese Menschenrechte eben nicht für alle galten, dass genau in dieser Zeit so viele Menschen wie nie zuvor versklavt, die Weltmeere erobert und andere Kulturen zerstört wurden, dass, während hier bei Kaffee und Zucker der Humanismus gefeiert wurde, am anderen Ende der Welt Menschen für diesen Zucker litten. So beginnt die weiße Überlegenheit.
Und trotzdem gehen wir jetzt in diesen wunderschönen Park und genießen diese Kulturlandschaft. Ist der Park mit diesem Wissen weniger schön?
Und wir hören das Larghetto aus Händels Concerti Grossi. Und müssen dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, leider sagen, dass auch Händel sein Geld mit Sklavenhandel verdiente. Ist die Musik jetzt weniger schön?
Wir lassen dich die schönste Stelle in diesem Park fotografieren, verabschieden uns von dir und freuen uns auf deine Bilder.
Es sind deine Fotos. Du kannst nur mit deinen Augen sehen, aus deiner Perspektive. Einer unter ganz vielen. Und deshalb halten wir jetzt den Mund.